Treppenräume verschwinden im Brandfall. Hast du sowas Verrücktes schon mal gehört? Über diesen Mythos reden wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen im Podcast Brandschutz to go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In dem heutigen Interview habe ich einen Interviewgast eingeladen, nämlich den Ralf Abraham. Er ist Architekt aus Hannover, Referent für den vorbeugenden Brandschutz der Architektenkammer und wir reden über Treppenräume verschwinden im Brandfall. In seiner Sprache, den Mythos, Treppenräume verschwinden im Brandfall, da hat der Ralf ganz viel zu erzählen. Herzlich willkommen im Interview, lieber Ralf.
Ja, hallo Stefan, danke für die Einladung, dass ich ein bisschen was sagen darf. Ja, du hast mich ja schon vorgestellt. Ich hänge noch mal hinten dran, dass ich auch die Arbeitsgruppe des DEVB leite und die Arbeitsgruppe Umbauordnung und da diese Themen sozusagen ihren Ursprung haben, die ich dann in den Mythen dann veröffentliche. Ja.
Treppenräume verschwinden im Brandfall. Ja, ist ja schon provokativ, ja, weil sie sind ja immer noch da, ja.
Ja, und das ist auch ein Versuch. Ich habe ja zwei Artikel zum Thema geschrieben. Einmal Treppenräume verschwinden im Brandfall und beim nächsten Mal können wir dann gerne diese Rettungsraten denn zu garantieren. Beide befassen sich aber damit, dass die Prämissen, von denen die Feuerwehr ausgeht, also wir kommen an und müssen alle Personen über Geräte der Feuerwehr retten. Natürlich impliziert, dass sich kein einziger Mensch selbst rettet und dass ein Innenangriff auch gar nicht existiert, weil das würde man normalerweise erwarten. Und in diesem Artikel habe ich das mit Matthias Dietrich vor allen Dingen, der ja auch bei der Feuerwehr aktiv dabei ist und mit mir den Artikel geschrieben hat, und mit Herr Willi Dittmar, ehemalige Bezirksregierung. Wir haben uns einfach mal Gedanken gemacht, wie kommt die Feuerwehr, meistens sind es ja die Brandschutzdienststellen, auf die Idee, immer Außentreppen zu fordern. Wobei die Sonderlok in Niedersachsen heißt natürlich, ab 10 Personen, falls Bedenken bestehen, also ab 11 Personen bestehen jetzt neuerdings immer Bedenken. Das Gesetz wurde jetzt novelliert, jetzt steht da 30 Personen und in allen anderen Bundesländern sind weitergehende Anforderungen, weißt du vielleicht auch, eigentlich erst im 51er Paragraphen verankert, wo Sonderbau kann ich weitergehende Anforderungen stellen oder Erleichterungen gestatten. Unterhalb von Sonderbauten ist mir sowas komplett unbekannt. Also wenn ich das Baurecht einhalte, sage ich immer, ich ein Recht zu bauen. Gut, aber was passiert? Ich habe das in diesem Artikel mal so dargestellt. Ich sage mal, das ist der Anlass, warum ich jede Arbeitsgruppe gegründet habe, ist dieser Fall TUT, Schule für Tanz und Theater. Wenn man das so sieht, das Bild, dann ist das in der ersten Etage eines zweigeschossigen Gebäudes, 27 einleiterbare Stellen, also der Idealfall der Anleiterbarkeit. Die modernste Feuerwache Deutschland ist 350 Meter entfernt, die können dann Schlauch ausrollen.
Die kommen zu Fuß rüber.
Wir brauchen kein Fahrzeug. Und die Feuerwehr, nicht das Bauamt, hatte damals gefordert, mach da mal eine Außentreppe hin, beantrage die mal. Und ich wurde dann gefragt, du bist doch mit Sachverständiger für Brandschutz, muss das denn sein? Ja, meinte ich, ich guck mir das mal an, so fing das an. Und ich stellte fest, vom Bauamt gab es überhaupt gar keine Anforderungen. Die haben uns aber keine Beratung zugebilligt, also wir kriegten keinen Termin. Stattdessen, ich zitiere das mal, wurde doch von der Feuerwehr die Möglichkeit aufgezeigt, durch Ausbildung einer Außentreppe einen genehmigungsfreien Zustand herzustellen. Dass also die Feuerwehr, die ja nur eine gutachterliche Äußerung macht, ist hier jetzt sozusagen federführend. Und die sagt mir, lieber Herr Abraham, wenn Sie da eine Außentreppe beantragen, kriegen Sie eine Genehmigung und sonst kriegen Sie den Bauantrag ungeprüft zurück. Was natürlich helles Entsetzen auslöste bei den Clowns, ne, die da üben wollen. Das sind leere Räume, wo nichts brennt. Also so die Küche, Teeküche ist noch am schlimmsten und ein kleines Büro. Ansonsten sind große Räume, wo man jonglieren lernt. Alles sehr fitte Leute, erste Etage, nichts Besonderes. Und das ging fast vor Gericht. Der Bauherr ist auf den letzten Meter eingeknickt, hat das Gebäude verkauft. Der Nachmieter hat das so nicht ganz mitgekriegt. Irgendwann wurde eine Außentreppe gebaut. Und wieder mal gab es keinen Prozess, da hätte man das ja mal klären können. Wir waren bestens vorbereitet. Aber so fing das mal an, dass ich mir mal überlegte, auf welcher Grundlage, was ist denn das Argument der Feuerwehr, wie kommen die? Ich muss hier gerade mal mich enttüddeln. Einen Moment. Entschuldige bitte. Ich war auf dem Kabel. Auf welche Grundlage kommt denn die Feuerwehr dazu, immer Außentreppen zu fordern? Das ist doch eigentlich nur bekannt von Sonderbauten, ein zweiter redundanter Rettungsweg. Also Versammlungsstätte, Verkaufsstätte, Schulbaurichtlinie ist bekannt, aber im vereinfachten Verfahren eigentlich nicht. Ne? Ja, und dann habe ich mich mit dem Thema ziemlich intensiv befasst. Zwei Fragen habe ich gestellt, einmal an die Bauministerkonferenz, damals Herr Jost Rübel hat mir geantwortet und ich lese das mal so vor, dass das in der Tat war die Antwort auf die Frage, ob denn Rettungsraten zu garantieren seien. Weil das ist ja das, was die Feuerwehr will. Ich muss alle Personen über die Außentreppe, über die Feuerwehrleiter retten. Ob das so im Gesetz verankert ist und ich zitiere wörtlich, ist in der Tat nicht so zu verstehen, dass die erfolgreiche Rettung auch in jedem Einzelfall garantiert sein muss. Denn nach dem Gesetz heißt es ja, es muss ja nur möglich sein. Ne? Und wer mal so ein brennendes Haus von außen gesehen hat, wenn die Feuerwehr nach 10 Minuten antrullert, also dass die so viele Leute über die Fenster retten, eher nicht, die werden dann Innenangriff starten, das ist der Normalfall. Gut, also von der AGBAU hatte ich das Go. Es gibt, und auch in keinem einzigen Bundesland gibt es die Aussage, Rettungsraten sind zu garantieren, sondern ist zu ermöglichen. Das heißt, wenn da einer am Fenster steht, dann muss man irgendwie da den rausretten können. Gut. Und dann habe ich geguckt, jetzt mal ganz ernsthaft, was bringt die Feuerwehr denn da für Argumente? Und eigentlich sind es drei Prämissen, von denen die Feuerwehr ausgeht und die ich in keinem Fall teile. Das habe ich in diesem Artikel dann beim öffentlichen Diskurs zugeführt. Also erstens lauten die Argumente, es erfolgt keine Eigenrettung, da notwendige Treppenräume im Brandfall verschwinden. Ich nenne das so provokativ, weil ich kenne keinen Grund, warum ich nicht den Treppenraum benutzen soll, den sichersten Raum im ganzen Haus, wenn es genau in meiner Nutzungseinheit brennt. Dann geht die Feuerwehr davon aus, dass alle Personen in der brennenden Nutzungseinheit auf die Feuerwehr warten. Ich denke mal, wer 10 Minuten in einer brennenden Nutzungseinheit verharrt, dem ist nicht mehr zu retten. Der ist nicht mehr zu retten. Dann nennt man es ja Bergen, ne? Weil dann ist er verbrannt oder erstickt in der Regel. Einzelfälle, dass man da jemand an einem besonders großen Gebäude hinten am Ende in so einem sicheren Raum noch rettet. Also wenn ein Gebäude größer ist, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass man noch mal retten kann, größer, weil die dann weit weg sind vielleicht vom Brandereignis direkt vor der Tür. Ne? Ja, und das Dritte ist die Rettung über aller Personen scheitern an den Geräten der Feuerwehr, weil die nicht garantiert werden können. Ist ja gar nicht gefordert. Ne? Macht doch keinen Sinn. So, und dann habe ich mich diesen drei Prämissen, Eigenrettung erfolgt nicht, alle Personen warten, wir können die Personen nicht retten, einmal durchdekliniert. Habe ich gesagt, okay, nehmen wir doch mal die Brandereignisse. Was passiert denn? Entweder es brennt in der Nutzungseinheit, dann es brennt in einer anderen Nutzungseinheit oder es brennt im Treppenraum. Der Gesetzgeber geht nicht davon aus, dass es gleichzeitig an zwei Stellen brennt, dann braucht die auch keine Brandwand, weil wenn es sowieso auf beiden Seiten brennt, ist es zweckfrei. Und und diese habe ich mal durchdekliniert. Und ich kann nur empfehlen, wenn du oder jemand anderes, der Zuhörer, merkt, dass es in einer Nutzungseinheit brennt, dann hat er etwa 1 bis 3 Minuten Zeit, lebendig da rauszukommen. Da kann er noch einen Löschversuch starten. Und wenn das nicht klappt, Tür zu machen, rausgehen, ja, Feuerwehr rufen und den Treppenraum benutzen und nach unten gehen. Wie du merkst, der Treppenraum ist für mich da. In der Feuerwehr existiert ja nicht mal für einen Innenangriff. Das ist schon skurril. Die Feuerwehr geht aber davon aus, nein, genau dieses passiert nicht. Egal, ob es eine Arbeitsstättenrichtlinie, Flucht- und Rettungswege, Pläne, sonst was gibt, die Eigenrettungsrate wird mit 0 angesetzt. Ja, wenn ich sage, alle benutzen den Treppenraum nicht, komme ich immer zum Ergebnis, ja, dann müssen die alle über Geräte der Feuerwehr. Ich finde es falsch, logisch falsch, überhaupt nicht überzeugend. Gut, es brennt in einer anderen Nutzungseinheit, haben wir einen anderen Fall. Also wenn es über mir brennt, ist es eher für mich nicht so ein Problem, weil der Brand sich nach oben entwickelt. Der Treppenraum sollte frei sein von Rauch und Qualm und auch von Brand. Dann gehe ich raus. Oder bleib in der Wohnung. Die beiden Möglichkeiten habe ich, weil es gilt ja auch das Abschottungsprinzip.
Ja.
Gerade von oben nach unten, dass sich ein Brand schnell entwickelt, fast also passiert eigentlich nicht. Gut. Also ist alles in Ordnung.
Alles gut, ja.
Und dann brennt es im Treppenraum. Ja, eigentlich sind die sehr brandlastarm, dürfen auch nicht so viele Zündquellen haben und so, aber es gibt ja trotzdem immer wieder von der Feuerwehr dokumentiert, dass irgendein Kinderwagen angezündet wurde oder irgendeiner mit ohne Kurzschluss irgendwas, dass der Treppenraum ausfällt, passiert. Ja, und? Dann bleibe ich in meiner Nutzungseinheit und warte, rufe natürlich die Feuerwehr und warte, bis der Treppenraum dann gelöscht ist, wie ein Kellerbrand oder wie eine andere Wohnungsbrand und sag so, bevor ich in den Treppenraum gehe, 3 Atemzüge, falle in Ohnmacht und bin dann später tot. Also das kann man ja nun nicht empfehlen. Ist ja überhaupt gar kein Problem. Bleibe ich in dem abgeschotteten Nutzungseinheit, wenn es reinquallt, mache ich noch ein Handtuch davor, vor die Tür oder so und sage, das soll mal die Feuerwehr machen. Da gehe ich nicht durch, aber der Unterschied ist, ich habe deutlich mehr Zeit, wo ich unkritisch bin, als wenn es in meiner eigenen Wohnung brennt. So. Und nehmen wir mal den Fall 1 zu 1 Million, dass es in der Wohnung brennt. Nehmen wir den Fall 1 zu 1 Million, dass es im Treppenraum brennt. Dann ist es ja nicht 1 zu 2 Millionen die Wahrscheinlichkeit, dass beides gleichzeitig brennt, sondern 1 zu 1000 Milliarden. Also, das ist schon also so unwahrscheinlich, das ist im Baurecht gar nicht zu berücksichtigen.
Nein.
Ist doch nicht.
In der Brandmelderei geht man auch immer vom DIN-Brand aus an einer Stelle.
Genau.
Also ansonsten ist es ja schon etwas Hinterlistiges. Das können wir nicht beurteilen, ja. Darauf sind wir nicht vorbereitet.
Ja, nee, es geht auch nicht. Das sind dann diese Terroranschläge, wo einer Molotow-Cocktail sowohl in die Wohnung als auch in den Treppenraum schmeißt. Dafür ist das Baurecht gar nicht ausgelegt. Also das geht nicht. Also
das ist nicht Teil von dieser Veranstaltung, ja.
Ja, das ist ein anderes Thema. Da können wir dann über kritische Infrastruktur sprechen, aber jetzt nicht, ich sag mal, Wohnungsbrand oder sowas. Gut, das war die erste Prämisse. Also wo brennt es? Okay, entweder oder ist meine Behauptung. Und auch alle Anleiterversuche der Feuerwehr, die jemals gemacht wurden, ne? Wir können nicht mehr als 10 Personen in 20 Minuten retten, sind immer aus nicht brennenden Nutzungseinheiten erfolgt, nicht ohne Grund. Weil wenn die realistische Szenarien haben, also eine Wohnung in der 3. Etage, die anzünden und dann die 10 Leute erstmal oder 20, die da sind, 10 Minuten warten lassen, dann machen auch nur noch einen Innenangriff, würde ich mal so sagen.
Ja, ja.
Gut. Die zweite Prämisse ist halt, alle warten auf die Feuerwehr. Das ist sowas von skurril. Also der Gesetzgeber, wenn man dann immer tiefer da reinschaut und auch in den Verkaufsstätten und Versammlungsstättenverordnung unterstellt, dass bis zum Eintreffen der Feuerwehr die Eigenrettung erfolgt ist. Weil ich habe ja nur diese 1 bis 3 Minuten Zeit. Und in einem Kommentar zur Verkaufsstätten- oder Versammlungsstättenverordnung von 2020, der steht da leider nicht mehr drin, da stand so ganz toll drin, ja, über die Rettungswege Länge und Breite ist gewährleistet, dass die Eigenrettung erfolgt ist. Da steht das Wort drin. Gut. Das unterstelle ich auch in jeder anderen Nutzungseinheit, Wohnen, kleines Büro oder sowas, zumal in, ich sag mal, wenn es eine kleine Arbeitsstätte ist, dann ja auch Feuerwehr, also Flucht- und Rettungswegepläne gibt, Schulung gibt, Feuerlöscher gibt, also sollte umso besser sein, je mehr Arbeitsstätte man hat. Ja, es gibt ein Fehlverhalten, das will ich nicht verhehlen, von Leuten, die noch nie einen Brand erlebt haben, privat wohnen, es brennt in ihrer Wohnung oder beim Nachbarn und machen dann falsche Handlungen, gehen in den Treppen raus, obwohl es da brennt und man die Hand nicht vor Augen sieht. Also, auf die Feuerwehr warten tut keiner, weil jetzt hat mal einer so auch plakativ gesagt, eine Feuerwehr, wenn wir kommen, nach 10 Minuten gibt es 3 Personengruppen. Die eine ist draußen, die anderen sind erstickt, die anderen sind verbrannt. Einzelfälle ausgenommen. Und natürlich wird auch versucht, die eine Person, die da vermisst wird, aber dann nicht über einen Außenangriff, sondern Innenangriff, Sprühstrahl, Schlauch auf den Boden kriechen, Pressluftatmer, in die Wohnung sich reinzuarbeiten. aber bestimmt nicht an ein brennendes Fenster, wo einem die Flammen und der Qualm entgegenkommt, eine Leiter anzustellen und irgendeine Person auch nur zu retten. Das ist so Bruce Willis-Mentalität, sage ich immer. Ne? Also das hat mit der Realität nichts zu tun. Bruce Willis hat bei 600 Grad, läuft er durch den Gang mit einem Baby auf dem Arm, nicht mal ein Haar gebräunt, natürlich schön geschminkt, ne? Aber
im Unterhemd, ja.
Im Unterhemd, genau. Und kein Qualm weit und breit, könnte man auch nicht filmen. Ne? Das ist nicht die Realität. Das Dritte ist halt Garantieren von Rettungsraten. Ne? Also der AGBF-Bund, der Arbeitskreis Grundsatzfragen, der hat mal selber Folgendes gesagt: Die Feuerwehr kann im Brandfall nur eine begrenzte Anzahl von Personen retten. Ja, daraus ergibt sich, dass es sowieso nie garantiert werden kann. Und das ist halt meine Generalkritik. Warum reden Feuerwehren davon, dass alle Personen nur über Leitern gerettet werden sollen? Wie kommen die da drauf? Steht nirgendwo. Es muss möglich sein, das ist ja auch klar. Aber nicht alle, ne? Sondern wir gehen davon aus, ein Teil X Personen waren drin, davon sind Y geflohen, die haben es geschafft und ja. Z, also Oma fehlt oder Hänschen oder ich. Wir wissen es nicht, wo Herr Meier an dem Tag war, dann geht man noch mal rein, aber auch nur dann, wenn das eigene Leben nicht direkt gefährdet ist. Also das muss auch keine Feuerwehr machen. Gut, das sind sozusagen diese drei Prämissen, die ich durchgegangen bin und komme immer zum Ergebnis, zu einem anderen als die Feuerwehren, also die Untersuchung der Rettungsraten aus nicht brennenden Nutzungseinheiten. Gut, und das ist es eigentlich schon. Ich denke mal, wo wir in Deutschland ein Riesenproblem haben, ist so eine Art Vollkasko-Mentalität, dass man nicht sagt, ich habe ein Baurecht, haben die Legislative entschieden, da wurden die Brandschutzdienststellen wurden angehört, die Verbände. Und wenn der Gesetzgeber sagt, du, wir wollen das Wort Rettungsraten nicht einführen, ist ja für mich eigentlich Ende der Durchsage. Und dann hat sich der Feuerwehrverband in diesem Fall nicht durchgesetzt. Weil der Gesetzgeber sagt, dann baut ja gar keiner mehr. Also wenn wir überall zwei Treppenräume ins Gesetz schreiben. Der Gesetzgeber ist in Niedersachsen aber ein bisschen feige gewesen, hat gesagt, na, ab 10 Personen frag mal, ob irgendjemand Bedenken hat. Wird auch nicht weiter ausgeführt, wer das sein kann. Natürlich sind es die Brandschutzdienststellen. Und ich denke mal, wenn wir die Diskussion nicht führen, ganz ernsthaft, das meine ich jetzt wirklich ganz ernst, dass das, was im Baurecht verankert ist, die materiellen Anforderungen, wenn ich die einhalte, dass das Baurecht wieder bedeutet, wir haben ein Recht zu bauen und nicht, weil es dann 5 Wochen später brennt, dann der Sachbearbeiter unter Beschuss steht, warum hast du nicht mehr gefordert? Dann muss auch die Politiker müssen sich dann auch hinter die Sachbearbeitung des Bauamtes stellen und sagen, der hat geprüft, ob das dem Baurecht entspricht. Das ist sein Job. Alles, was da drüber wäre, wäre reine Willkür, ist im Gesetz gar nicht verankert, gibt gar keine Rechtsgrundlage, wir wollen doch gar keinen nötigen, dass der Sachen anbaut, wofür es keine Rechtsgrundlage gibt. Ist leider, hatte ich ja im letzten Vortrag schon mal angedeutet, passt die Regel, dass dann immer wieder, ja, das Baurecht ist eins, aber du musst sämtliche Bedenken aller Träger öffentlicher Belange, die hier irgendwie gefragt wurden, 10 Fragen, 20 Antworten, auch noch berücksichtigen. Nein, da gibt es keine Rechtsgrundlage für. Das ist Willkür dann. Gut, also Herr Matthias Dietrich ist ja auch ein bisschen bekannt. Wir haben das damals versucht, so ein bisschen zusammenzufassen und sagen, wenn es denn Bedenken gäbe, so, dass irgendwie doch viele Personen da nicht selbstrettungsfähig sind oder irgendwie Größenordnung, vielleicht noch nicht Sonderbau, aber statt 100 Personen, 99 Personen da in so einem Großraumbüro sind oder sowas, ja, dann kann man doch, um das Schutzziel zu erreichen, vielleicht die Türen einfach höherwertig machen. Dass wenn das T30RS-Türen sind und man das Gefühl hat, wie beim Lager, beim Keller und beim Dachboden, ich mache da lieber eine dickere Tür vor, selbst wenn es brennt, die geht dann zu und hat eine Qualifikation, dann kann man da sozusagen die Risiken ausschließen, die, wo man sagt, das ist etwas übers Baurecht hinaus. Müsste aber eigentlich schon Sonderbau sein, weil ich ja unterhalb von Sonderbauten, ich nenne das mal ein kleines Büro bis 400 Quadratmeter, so ein Kiosk, eine Zahnarztpraxis, das sind ja alles keine Sonderbauten oder kleines Fitnessstudio oder kleine Schulungsräume. das ist ja eigentlich mit dem Baurecht längst abgedeckt. Also das wäre unsere Empfehlung, entweder ganz konstruktiv sagen, wir machen die Türen höher, das kann man noch bezahlen, anstatt eine zweite Treppe auf dem Bürgersteig, was sowieso nicht geht. Ne? Mhm. Das zweite ist, den Internalarm erhöhen. Wenn man sagt, da sind so Leute und die kriegen das nicht mit, weil sie in einem Labor, weiß ich was, machen. ich habe auch schon schallschutztote Räume gesehen, die kriegen nicht mit, wenn es einen Alarm gibt, dass man dann mit einem Internalarm arbeitet und sagt, wichtiger als dass die Feuerwehr in 10 Minuten kommt, jeder hat ein Handy in der Hand, der kann da anrufen, früher retten, früher Eigenrettung betreiben, früher alarmieren. Und das allerletzte ist halt, sagen wir mal, dann Aufschaltung auf die Feuerwehr, das wäre, wenn der Anteil der A-Ortsunkundiger, vor allem nicht eigenrettungsfähigen Personen, neulich hatte ich ja das schon dir gesagt, ich habe eine Anfrage gekriegt, eine Klinik für Koma-Patienten. Da ist klar, da ist ganz anders mit umzugehen. Da muss so schnell wie möglich Hilfe zusätzlich zu den Pflegern dazukommen und dann natürlich aufschalten auf die Feuerwehr, weil diese Personengruppe sich nun gerade nicht eigenretten kann. Und dazwischen gibt es halt, finde ich, zwar einen Diskussionsbedarf, aber ich denke mal, das habe ich auch neulich vor dem Architektenkammer bei dem Brandschutztag gesagt, dass wir unterhalb von Sonderbauten ich noch nicht mal eine Rechtsgrundlage sehe, überhaupt irgendeine Anforderung zu stellen. Also keine Rechtsgrundlage, wird aber regelmäßig gemacht, weswegen das Bauen so teuer wird und so ein ganz normaler, vereinfachte Verfahren. Der Name sagt es schon, eigentlich soll es einfach sein. Ich unterrichte das in 6 Stunden, dann hat das jeder verstanden. Warum das auf einmal kompliziert wird, verstehe ich nicht. Aber ich weiß, dass deswegen Prozess, also Bauantrag locker 3 Monate bis 12 Monate dauern, auch 2 Jahre, wird uns auch ruhen gelassen, bis wir selber den Antrag so stellen, wie die Feuerwehr das will. Oder wenn einer Prozess führen will dagegen, dann hat er Prozesse von 4 bis 8 Jahren vor sich. Also auf jeden Fall sind das Sachen, wo ein Bauherr einen ganz, ganz kurzen Hebel sitzt. Und ich finde, das, was die Bauministerkonferenz mir geschrieben hatte, das finde ich nochmal das Allerwichtigste, was wir aber gar nicht mehr so oft wahrnehmen oder gar nicht mehr erleben. Das festzustellen ist aber, dass die Ermessensausübung Sache der Bauaufsichtsbehörde und nicht der Brandschutzdienststelle ist. Ja, das ist, glaube ich, das, was ich wieder möchte, dass wir den Brandschutz wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Ich tatsächlich wieder einen Termin im Bauamt kriege, mit denen wie früher sage, ich habe hier 3 Varianten, gehst da mit. Und dann gibt es natürlich neben Schwarz-Weiß auch so Ermessensspielräume, wo man sagt, okay, da mache ich ein bisschen mehr und da weniger. Aber dass ich damit nicht zur Brandschutzdienststelle laufe, weil die sind ja gar nicht an ein Ermessen gebunden. Die machen gutachterliche Äußerungen einer sachkundigen Stelle, wie mir vom Ministerium bescheinigt wurde. Und es sind auch keine Verwaltungsakte. Wenn die Brandschutzdienststelle was schreibt, wird man unten nie den Eintrag sehen, sie haben noch 4 Wochen Widerspruchsfrist und Rechtsmittelbelehrung, sondern es sind einfach eine Meinung. So wie ich auch mit meinem Brandschutznachweis ja auch nur eine Fachmeinung kundtue. Kann man anderer Meinung sein. Ja, das ist sozusagen im Kurzdurchlauf mein Bestreben, unser Bestreben, solche Gewissheiten, Treppenräume verschwinden im Brandfall. Der erste Rettungsweg ist auf Deutsch nicht existent.
Das kann ja nicht wahr sein, ja.
Er ist zu hinterfragen. Ja. Und
wenn ich es riechen höre, da brennt's. Ich glaube, wir gehen raus, schließen vorher noch die Tür hinter uns.
Das ist die Aufgabe.
Mündungsarm, ja. Wir können selber entscheiden. Und wir nehmen auch die Liebsten, die wir sehen, alle mit. Ja. Aber ja, wenn jemand irgendwo ist und nicht mitgekommen ist, dann. Aber nicht alle. Nicht alle warten auf die Feuerwehr.
Und wir werden es nicht vermeiden, wenn irgendjemand in der Küche vergessen hat, den Gasherd auszumachen, da ist ein Fetttopf drauf und der verbrennt.
Ja.
Weil da eine Stichflamme rauskommt. Das muss man einfach trennen. Das hat mit dem Baurecht doch nichts zu tun. Das ist einfach unsachgemäßer Umgang mit mit so Produkten oder mit Chemikalien oder Ölen oder sowas. Und darauf sollte man ein bisschen geschult sein. Macht man ja auch in Großküchen. Da gibt es Fettbrandlöscher und alles sowas. Aber das wird passieren. Also das ist ja auch das, was so ein Richter aus Münster gesagt hat, dass mit einer Entstehung eines Brandes jederzeit zu rechnen ist.
Jederzeit.
Und wenn da ist auch, auch nichts dran zu deuten. Das kann passieren. Das Baurecht fängt nur an zwei wichtigen Punkten an zu wirken. Das eine ist das Abschottungsprinzip, dass zumindest der Nachbar, die andere Nutzungseinheit, 30, 60, 90 Minuten abgeschottet ist. Und das zweite ist, dass der Rettungsweg vorhanden und existiert und also benutzt werden kann. Und wenn ich die Sachen hinterfrage, es darf erstens nicht brennen, das ist naiv. Und das zweite, Treppenraum verschwinden, das ist ja mein etwas provokativer Brandfall, das ist ja meine provokative Aussage, wovon die Feuerwehr ja ausgeht. Und keiner benutzt den ersten Rettungsweg, weder zur Flucht noch für den Angriff. Ja, komme ich doch immer zum Ergebnis, dass wir Außentreppen brauchen.
Dann ja. Lieber Ralf. Gibt es noch abschließend Empfehlung? Du hast schon was erzählt, aber mit den Leuten reden und es erklären, wenn es nicht langt, schwierig, gell?
Ja, es ist schwer. Also wir machen das jetzt so, dass wir als DEVB, Arbeitsgruppe Umbauordnung, uns zusammensetzen, immer wieder über alle Bundesgrenzen und über alle Fachgebiete hinweg, ob der Herr Gebürtig oder Herr Rechtsanwalt Koch sitzt oder so, jedenfalls Matthias Dietrich. Also wir überlegen halt nicht, was läuft schief. Da könnte ich tagelang drüber berichten, sondern wir gucken einfach, was wäre richtig. Und was wir wollen, ist halt zukünftig, dass wir sagen, liebe Politiker, in den Bauämtern sitzen Menschen und diese haben Angst, Angst vor persönlicher Haftung. Und stellt euch doch hinter diese, stellt euch doch hinter eure Leute und sagt, wenn ihr das Baurecht einhaltet, das ist dann schon in Ordnung und auch der Bestand, den müsst ihr jetzt nicht immer auf neu machen. Und gebt denen doch die Möglichkeit, ihr Ermessen auszuüben. Wenn die aber mir sagen, ich zitiere mal jemand, ich wäre schön blöd, wenn ich so etwas genehmige, ich habe keine Rückendeckung durch meine Vorgesetzten, ich sage jetzt keine Stadt, dann läuft doch da was ganz schief. Und dass natürlich da eine Brandschutzdienststelle ist, kann ja auch mal Wasserversorger sein oder ein Tiefbauamt oder Grünflächenamt, weil da ein Baum steht und auf einmal entscheiden die über eine Genehmigungsfähigkeit. Da ist doch irgendwas komplett aus dem Ruder gelaufen. Und mein Appell wäre so als DVB, als persönlicher, als Ralf Abraham und Brandschutz im Dialog, die Gruppe habe ich ja auch noch, dass wir versuchen, über die Architektenkammern, über unsere Vertreter an die Politik heranzugehen, letztendlich an die Dienstaufsichtsbehörde, das ist immer das oberste Ministerium, oberste Dienstaufsichtsbehörde, dass die Überweisung herab festlegt, wenn ihr das so und so macht, dann ist das in Ordnung, da stellen wir uns hinter euch. Das haben wir so im Gesetz verabredet. Ich gehe noch einen ganz kleinen Schritt weiter. Alles, was ohne Rechtsgrundlage gefordert wird vom Bauamt, wenn man es mal ganz ernst nimmt, ist willkürlich, vorsätzlich, fahrlässig. Und wenn ein Bauamt sagt, ich hafte ja nicht, wenn ich das Doppelte oder Dreifache fordere, dann sind die auf dem ganz Vorsicht, auf dem Holzweg, weil, wenn der Nachweis gebracht werden kann, dass dafür keine hinreichende Rechtsgrundlage gibt, dann haftet der kommunale Schadensausgleich nämlich nicht. Weil Vorsatz und grob Fahrlässigkeit sind natürlich ausgenommen. Ob da mal einer so weit klagt, da müssen wir mal schauen. Deswegen plädiere ich dafür, A, an die Politiker zu gehen, B, an die Kammern, C, an die oberste Dienstaufsichtsbehörde und immer wieder auch mit den Baubehörden reden. Ihr seid doch da bitte zuständig. Die Anforderungen von der Feuerwehr müssen wir nicht erfüllen. Das steht so nicht im Baurecht. Dann könnt ihr ja auch, oder sie oder wer auch immer das jetzt hört, auf meine Artikel verweisen. Da steht drin, wieso ich das so meine, dass die Feuerwehr von falschen Prämissen ausgeht. Und immer wieder miteinander reden. Dann haben wir gar keine Wahl.
Reden hilft, bin ich voll bei dir. Deswegen die heutige ausführliche Folge: Der Mythos Treppenräume verschwinden im Brandfall.
Ja.
Lieber Ralf, vielen Dank für die Zeit, für das Interview.
Ja, und lieber Stefan, danke, dass du mir nochmal die Möglichkeit gegeben hast. Und wir werden die nächste Folge mal vorbereiten. Ne? Schönen Tag noch.
Dankeschön.
Tschüss.